Ich lese ein Bibelwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, die Verse 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ich bin mir sehr sicher, wir alle haben es heute Morgen getan. Wir alle haben uns heute Morgen im Spiegel betrachtet. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich habe einen kleinen Spiegel mitgebracht. Ich muss mal gerade gucken, ob die Frisur sitzt, ob alles richtig ist. Das machen wir jeden Tag. Wir gucken uns im Spiegel an und schauen, wie wir aussehen, ob alles in Ordnung ist, ob wir ausgehtauglich sind, ob wir tauglich sind, zur Arbeit zu gehen und so weiter. Stellen wir uns vor, wir betrachten uns in so einem Spiegel. Wir mustern uns von oben bis unten. Und wenn du dann so vor deinem Spiegel stehst, hast du deinem Spiegelbild schon mal zugerufen: Wow, du siehst aber toll aus. Du bist eine Wucht, eine Granate. Mir ist bewusst, die Wahrnehmung über sich selbst ist natürlich sehr subjektiv. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Die Wahrnehmung über sich selbst ist sehr subjektiv. Dennoch, hast du dich schon mal im Spiegel gemustert und zu dir selbst gesagt, und das meine ich jetzt ernst, du bist einmalig. Du bist wunderbar gemacht. Und schön, dass es dich gibt. Ja, sogar, ich mag dich. Noch nicht? Dann denke ich, dass es heute höchste Zeit wird, sich selbst auch mal sowas zuzusprechen. Und schon höre ich die innere Stimme: Das macht man aber nicht. Das ist ja vermessen. Das ist ja eitel und überheblich. Bloß aufpassen, dass man die Bodenhaftung nicht verliert. Man muss ja immer schön demütig bleiben und überhaupt, Eigenlob stinkt, bekannterweise. Ich höre auch die Kritiker. Die Kritiker, die sagen, sich selbst lieben, das ist Narzissmus. Komm mal runter von deinem hohen Ross. Du bist ein Egozentriker. In frommen Kreisen hören wir dann auch manchmal, sich selbst lieben, das ist aber nicht biblisch. Das ist humanistisches Gedankengut, eine Ideologie. Und für manche ist Selbstliebe und Selbstannahme sogar eine Sünde. Sich selbst lieben, das passt irgendwie nicht in ihre Theologie. Stattdessen wird Selbstverdammung gepredigt. Man sieht sich als wertlosen Sünder an, als ein nutzloses Würmchen. Man kann schon froh sein, ganz ehrlich, wenn man im Himmel ein Fußabtreter ist. Hauptsache, man ist gerettet und bei Gott. Solche Einstellungen gibt es über sich selbst. Liebe Gemeinde, ich halte nichts von dieser Auffassung. Ich finde diese Haltung, ehrlich gesagt, auch unbiblisch und auch sehr gefährlich. Und dennoch muss ich ganz ehrlich gestehen, ich fühle mich bei dem Wort Selbstliebe auch nicht ganz wohl. Es fällt mir selber schwer, auch zu sagen, ich mag mich oder ich liebe mich. Wie geht es dir damit? Es hat irgendwie so einen negativen Beigeschmack, oder? Es fühlt sich fast schon irgendwie falsch an, das zu sagen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Es heißt doch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das zweite Gebot im sogenannten Doppelgebot der Liebe, und wir haben es gerade gelesen. Ich bin dankbar für die Rückmeldung, die ich auf meine letzte Predigt erhalten habe. Ich habe vor einigen Wochen darüber gepredigt, in andere zu investieren. Und dabei bin ich genau auf diesen ersten Aspekt dieses zweiten Gebotes eingegangen, nämlich liebe deinen Nächsten. Und durch die Rückmeldung, die ich hatte, durch die Gespräche nach dem Gottesdienst, wurde mir persönlich ganz neu bewusst, ja, es wird tatsächlich viel über Nächstenliebe gepredigt. Es ist ja auch wichtig. Es gehört ja zum Kern unseres Christseins, dass wir unseren Nächsten lieben. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich kann mich selbst nicht wirklich daran erinnern, jemals eine Predigt über dieses Wie dich selbst gehört zu haben. Hast du schon mal eine Predigt darüber gehört? Wie dich selbst? Und nach, angeregt von diesen Gesprächen, diesen Rückmeldungen, habe ich mir vorgenommen, heute tatsächlich mal über dieses Wie dich selbst zu sprechen. Schauen wir in den Text, da ist also ein Pharisäer. Und dieser Pharisäer möchte Jesus eine Falle stellen, eine Fangfrage sozusagen, um Jesus bloßzustellen, um ihn als einen falschen Lehrer zu entlarven. Und auf die Frage, welches ist wohl das wichtigste Gebot im Gesetz? Und wir lesen es hier, antwortet Jesus mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. Ja, und er bezieht sich dabei auf zwei Gebote, die wir bereits schon im Alten Testament finden. Einmal das Gebot, Gott zu lieben. Das lesen wir zum Beispiel in 5. Mose 6. Und das zweite Gebot, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und das finden wir im 3. Mosebuch, Kapitel 19, Vers 18. Und dieses Doppelgebot der Liebe, so beschreibt Jesus es selber hier, ist das wichtigste aller Gebote. Will man also den allumfassenden Willen Gottes auf einen Nenner bringen, dann ist es die Liebe. Dann ist es die Liebe. Love rules. Die Liebe regiert. Das ist das Hauptmerkmal unseres Christseins, wenn man alles mal auf einen Nenner bringen würde. Das betrifft sowohl die vertikale Dimension, also die Dimension, meine Beziehung zu Gott, dass Gott mich liebt und ich aufgefordert bin, Gott zu lieben. Es betrifft aber auch die horizontale Dimension, die Beziehung, die ich zu meinen Mitmenschen habe. Das ist das höchste aller Gebote. Und diese Liebe, dieses Doppelgebot der Liebe, schließt auch das Wie dich selbst ein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Das Wie ist ein Vergleichspartikel. Mit dem Wie möchte man einen Vergleich ausdrücken. Deshalb könnte man eigentlich auch die Aussage umdrehen und sagen, liebe dich selbst wie deinen Nächsten. Oder anders formuliert, liebe dich in derselben Art und Weise, wie du auch deine Mitmenschen lieben sollst. Noch anders, liebe den Nächsten so, wie wenn dieser Nächste du selbst wärst. Es geht um Beziehung auf Augenhöhe, deinen Nächsten wie dich selbst, auf einer Ebene. Und mit diesem Gebot fordert Christus also auf, er setzt es sogar voraus, dass ich mich selbst liebe, dass ich mich selbst so annehme, wie ich meine Mitmenschen annehmen soll, dass ich mich selbst achte und wertschätze, wie ich auch meinen Nächsten achten und wertschätzen soll. Und schließlich meint dieses Gebot auch, ohne Selbstliebe funktioniert Nächstenliebe nicht wirklich. Wer sich selbst nicht lieben kann, wird Schwierigkeiten haben, seinen Nächsten zu lieben. Und das ist, davon gehe ich aus, oft der Grund, warum wir so oft daran scheitern, unsere Mitmenschen zu lieben, weil wir Probleme mit der Selbstliebe und der Selbstachtung haben. Sich selbst zu lieben ist für Jesus eine notwendige Voraussetzung für gelingende Beziehungen. Wie geht es dir mit deinem Selbst? Du stehst vor dem Spiegel, schaust dich von oben bis unten an. Kannst du dich selbst lieben? Wie steht es mit deinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Wie steht es um dein wie dich selbst? Und viele Menschen neigen dazu, tatsächlich seinen Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken, mehr als dich selbst. Wir leben in einer Welt, in der wir uns beweisen müssen. Tag ein, Tag aus müssen wir uns beweisen, dass wir wertvoll sind, dass wir es wert sind, geliebt zu werden. Und es ist eine menschliche Grunderfahrung, dass wir an diesem Anspruch scheitern werden. Ja, wir müssen an diesem Anspruch scheitern. Wir können nämlich nicht immer die Gewinner sein. Ganz im Gegenteil, wir verlieren auch sehr oft. Und sehr oft scheitern wir an diesem Anspruch, uns selbst beweisen zu müssen. Und das macht natürlich etwas mit unserem Selbstwertgefühl. Und so haben viele Menschen Probleme mit sich selbst, die hadern mit ihrer Selbstachtung und können sich nicht selbst annehmen, wie sie sind. Dafür gibt es eigentlich unzählige Gründe, warum das so ist, warum ich mich nicht selbst annehmen kann, wie ich bin. Stellen wir uns wieder vor unseren Spiegel. Was sehen wir da? Was siehst du da, wenn ich da reinschaue? Manch einer wird zu sich selbst sagen, du bist nicht schön. Genau genommen bist du hässlich. Du hast krumme Beine, ein Doppelkinn, graue Haare, zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß. Der andere wird vor deinem Spiegel stehen und zu sich selbst sagen, du bist dumm. Du hast kein Abitur, das Studium abgebrochen, die Ausbildung geschmissen, du bist ein Taugenichts, ein Versager, und das haben deine Eltern schon gewusst. Andere stellen sich vor ihren Spiegel und werden sagen, du machst immer alles falsch. Alles, was du anpackst, geht kaputt. Die Ehe gescheitert, du bist schuld. Dein Job verloren, du hättest dich mehr anstrengen sollen. Freundschaften zerstört, kein Wunder. Dein größtes Talent ist es, alles kaputt zu machen. Und wiederum andere stehen vor ihrem Spiegel und werden zu sich selbst sagen, du bist wertlos. Keiner liebt dich. Es hat noch nie jemand dich geliebt. Man hat dich immer nur verachtet, ausgegrenzt und gemobbt. Und du taugst tatsächlich nur dazu, ein Fußabtreter zu sein, auf dem alle rumtrampeln können. So geht es Menschen heute, die vor ihrem Spiegel stehen und sich selbst nicht annehmen können. Tag ein, Tag aus stehen sie vor ihrem Spiegel, mustern sich von oben bis unten und kommen dann zu dem Ergebnis, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, weil andere mir beigebracht haben, du bist unwürdig. Weil das Schönheitsideal mir spiegelt, du bist hässlich. Weil die Gesellschaft mir beigebracht hat, du genügst nicht. Weil meine Eltern mir zu verstehen gegeben haben, du warst nicht geplant. Weil der Erfolg anderer gezeigt hat, dass andere besser sind als du. Weil die Lebensumstände mich gelehrt haben, du bist ein Versager. Und weil mir meine Krankheit vorgaukelt, du bist nicht länger lebenswert. Und so weiter und so fort. Das sind alles Lebenslügen, an die Menschen tatsächlich glauben. Sie werden zu unseren Lebenslügen und schließlich zu unserem Lebenskonzept. Wir sehen alles durch diese Brille. Und weil wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, können wir uns irgendwann selbst auch nicht mehr lieben. Und dann sind da noch die frommen Kreise, die mir beibringen, du darfst dich nicht lieben, du bist ein verdammter Sünder. Was bleibt? Ein gestörtes, vielleicht sogar ein zerstörtes Selbstwertgefühl. Viele sind unfähig, sich anzunehmen. Statt sich selbst zu lieben, lehnen sie sich selbst ab, selbst Hass. Viele greifen zur Flasche, zu anderen Suchtmitteln, um dieses Gefühl der Wertlosigkeit zu verdrängen. Und diese Lebenslügen machen uns letztlich auch krank, sowohl körperlich als auch psychisch. Und so leiden viele an der Volkskrankheit Nummer 1, an Depressionen. Und diese dramatischen Folgen zeigen uns, wie wichtig es ist, sich selbst annehmen zu können, sich selbst lieben zu können. Ja, in unserer Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung suchen wir nach Wegen, wie wir dieses Liebesbedürfnis, dieses Defizit, diesen Mangel ausfüllen können. Und so entwickeln wir vielleicht Strategien. Oft schon beginnt das in unserer Kindheit. Manche leben nach dem Motto, ich leiste, also werde ich geliebt. Ich erfülle die Erwartungen anderer, damit andere mich lieben und mir Anerkennung zukommen lassen. Andere leben nach dem Motto, ich helfe, also werde ich geliebt. Ich investiere mich und opfere mich ganz für andere auf, in der Hoffnung, dass ich dafür ein wenig Liebe und Anerkennung zurückbekomme. Und ich bin davon überzeugt, dass genau an dieser Stelle eine Schieflage entsteht, nämlich dann, wenn ich meinen Nächsten mehr liebe als mich selbst. Und so neigen wir vielleicht selbst auf der Suche nach Anerkennung, uns ganz für andere aufzuopfern. Völlig selbstlos, bis wir irgendwann tatsächlich unser Selbst los sind. Christus spricht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wen siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Siehst du einen wertvollen und liebenswerten Menschen? Oder hat sich in deinem Leben auch die Selbstlüge, die Lebenslüge eingebürgert, die dir sagt, du bist es nicht wert, geliebt zu werden? Neigst du vielleicht auch dazu, deine Mitmenschen mehr zu lieben als dich selbst? Man kann aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen, nämlich indem man seinen Nächsten weniger liebt als sich selbst. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, zum anderen Extrem, dem Extrem der Selbstverliebtheit. Ja, es gibt eine ungesunde, eine krankhafte Form der Selbstliebe. Und ich denke, viele von uns werden diese Geschichte kennen von dem Narziss aus der griechischen Sagenwelt. Diese Geschichte beschreibt diese krankhafte, ungesunde Form der Selbstliebe. Und wir haben hier ein Ölgemälde von einem Maler zu dieser tragischen Figur aus der griechischen Sagenwelt, zu Narziss, ein bildhübscher Mann. Er wirkt auf seine Menschen, auf seine Mitmenschen unwiderstehlich anziehend. Und so wird es beschrieben, sowohl Frauen als auch Männer verlieben sich reihenweise in diesen Jüngling, aber er ist zu stolz, sich lieben zu lassen. Und so weist er alle arrogant zurück, er verachtet diejenigen sogar, die ihm Liebe entgegenbringen. Und genau diese Überheblichkeit wird dann von der Rachegöttin Nemesis mit einer unstillbaren Selbstverliebtheit bestraft. Und das ist dann die Szene. Eines Tages entdeckt er sich selbst an einer Wasserstelle. Er sieht sein eigenes Spiegelbild im Wasser. Und er verliebt sich unsterblich in sein eigenes Bild, ohne zu merken, dass es eigentlich sein eigenes Selbstbild ist. Und er sehnt sich so sehr danach, dieser Person im Wasser nahe zu sein, sich mit dieser Person zu vereinigen, dass er sich nach vorne beugt, um die Person zu umarmen, und dabei fällt er ins Wasser und ertrinkt. Und so ist er an seiner eigenen Selbstverliebtheit gescheitert. Ja, die Geschichte beschreibt einen zutiefst unglücklichen und vor allem beziehungsunfähigen jungen Mann. Er ist nicht in der Lage, andere zu lieben, und noch viel weniger ist er in der Lage, sich selbst zu lieben. Und so muss er schließlich am ungestillten Liebeshunger nach sich selbst verzweifeln. Und von dieser griechischen Sagenwelt, wir kennen das deutsche Wort, stammt ja auch der Begriff Narzissmus ab. Ja, diese egozentrische Liebe, die nur auf sich selbst bezogen ist, diese Selbstbewunderung, Selbstverliebtheit. Der Narzisst, der sich mehr liebt als die anderen. Und er findet, er ist etwas Besseres als die anderen. Und dieses Bessere stellt er gerne öffentlich zur Schau. Kennen wir solche Menschen aus unserem Umfeld? Auf der Arbeit, in der Schule oder wo auch immer? Menschen, sie meinen, sie seien etwas Besseres als andere Menschen. Vielleicht schlummert in uns selbst ein kleiner Narzisst. Der Narzisst neigt dazu, sich selbst zu überschätzen, grundsätzlich besser als andere. Und so tritt er stolz auf, er wirkt arrogant, er denkt vor allem erstmal nur an sich selbst, ja, ein notorischer Egoist, Egozentriker, und wie das Wort Egozentrik auch schon ausdrückt, er versteht sich als den Mittelpunkt, um den es geht, stellt sich gerne auf den Sockel, um bewundert zu werden, von anderen zu glänzen, aber kümmert sich hauptsächlich nur um sich selbst. Und das Wohl seiner Mitmenschen interessiert ihn kaum. Die Mitmenschen braucht er eigentlich nur für sein eigenes Wohlergehen, für sein eigenes Ego. Und seine Lieblingspronomen sind ich, mich, meiner, mir. Das Problem eines Narzissten ist nur, dass er selbst an einem ganz geringen Selbstwertgefühl leidet. Es ist halt seine Strategie, diesen Liebeshunger, diesen Mangel an Liebe durch Egoismus, durch Stolz, Arroganz, Überheblichkeit und so weiter zu kompensieren. Weil er sich selbst nicht lieben und annehmen kann, glaubt er der Lüge, er könne seinen Wert steigern, indem er sich von anderen absetzt. Indem er sich selbst einredet, er sei wertvoller als alle anderen Menschen um ihn herum. Der Dominikanermönch Meister Eckhart aus dem 13. Jahrhundert hat mal Folgendes dazu gesagt. Wir können es hier nachlesen. Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie dich selbst. Solange du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaft lieb gewonnen. Und ich finde, dieses Zitat drückt dieses Dilemma aus. Er ist nicht in der Lage, seinen Nächsten zu lieben, weil er sich selbst gerne lieben möchte, aber daran scheitert. Wir haben gesehen, die Nächstenliebe gerät in eine Schieflage, wenn ich meinen Nächsten mehr liebe als mich selbst, oder aber wenn ich meinen Nächsten weniger liebe als mich selbst. Beides ist Ausdruck eines gestörten Selbstwertgefühls. Schauen wir uns unsere Welt an, unsere Gesellschaft. Täglich treffen wir auf Menschen, die unter Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstablehnung leiden, die mit sich selbst hadern und nicht klarkommen, die sich selbst nicht lieben können. Und der große Theologe Thomas von Aquin sagte dazu mal, die Wurzel alles Bösen in der Welt ist der Mangel an Liebe zu sich selbst. Die Wurzel alles Böse in der Welt ist der Mangel an Liebe zu sich selbst. Und ich finde, das ist eine ganz dramatische Einschätzung unserer menschlichen Realität. Die Wurzel alles Bösen in der Welt ist der Mangel an Liebe zu sich selbst. Wie aber komme ich zu einer gesunden Selbstliebe? Wie komme ich zum wie dich selbst, wie Jesus hier es in dem Liebesgebot angedeutet hat? Ich möchte gerne zwei Gedanken dazu nennen, wie ich dazu komme, mich selbst anzunehmen, wie Jesus es gemeint hat. Der erste Gedanke ist, ich muss aufhören, etwas beweisen zu müssen. Ich muss aufhören, etwas beweisen zu müssen, nämlich anderen beweisen zu wollen, dass ich wertvoll bin. Diese Welt ruft zwar ständig, beweise dich. Beweise dich, laut und aggressiv schreit sie uns das entgegen. Beweise dich, beweise, dass du wertvoll bist, dass du liebenswürdig bist. Aber genau dieser Anspruch ist von der Bibel her völlig verkehrt, völlig falsch. Es ist eine Lüge. Ich muss nicht beweisen, dass ich wertvoll und liebenswert bin, denn letztlich kann ich es gar nicht beweisen. Und wer versucht, es zu beweisen, der hat bereits verloren, der ist bereits gescheitert. Mein Selbstwert ist eben nicht abhängig von meiner Schönheit, nicht abhängig von meinem Reichtum, von meinem Erfolg, auch nicht von meinen Fähigkeiten. Das ist ein Trugschluss, der sich spätestens dann rächen wird, wenn die Schönheit verblasst, wenn der Reichtum plötzlich weg ist, wenn mein Erfolg sich einstellt oder wenn meine Fähigkeiten irgendwann nicht mehr benötigt werden. Und was dann? Was bleibt dann noch von meinem Wert übrig? Eins ist sicher, die Gesellschaft wird nicht aufhören, diese Lüge zu verbreiten. Sie wird auch weiter schreien, laut und aggressiv, unüberhörbar, beweise dich. Du musst dich beweisen. Und nun liegt es an uns, sich von diesem Anspruch zu lösen. Sozusagen auszusteigen. Zu sagen, ich spiele dieses Spiel nicht mehr mit. Und nur so werden wir, und davon bin ich überzeugt, zu einem echten wie dich selbst kommen, indem wir uns unabhängig machen von dem, was die Gesellschaft an Ansprüche, an Erwartungen andere Menschen haben an uns. Einen zweiten Gedanken möchte ich auch noch nennen, sich von Gott lieben zu lassen. Und neben dieser lauten, aggressiven Stimme, die wir Tag ein, Tag aus hören, beweise dich, gibt es noch eine andere Stimme. Es ist eine sanfte, eine leise Stimme. Und diese Stimme ruft dir und mir zu, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und diese Stimme schreit uns nicht an. Sie ist sanft und leise. Und deshalb tun wir uns manchmal auch schwer, neben diesen aggressiven, lauten Tönen diese sanfte Stimme zu hören. Und ganz oft überhören wir diese Stimme auch. Aber ich denke, es ist wichtig für unser eigenes geistliches Wohl, dass wir lernen, auf diese sanfte und leise Stimme zu hören. Dass wir lernen, diese Stimme bewusst wahrzunehmen, die Stimme Gottes, die uns als Geliebte anspricht. Wie dich selbst bedeutet, sich von Gott lieben zu lassen. Und wir alle Menschen sind mit Herzen ausgestattet, von Gott geschaffen mit einem Verlangen, grenzenlos geliebt zu werden. Das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir geliebt werden wollen. Das eint uns alle. Die Tragik ist aber, es gibt keinen Mensch, der in der Lage ist, dieses Verlangen, unseres Verlangen nach Liebe und Anerkennung vollkommen zu stillen. Und seien wir ganz ehrlich, schau dich um, deine Mitmenschen, deine Familie, deine Freunde. Wir haben noch niemanden getroffen, der dazu in der Lage war, uns so zu lieben und all unsere Defizite, unseren Mangel auszufüllen. Es bleibt immer ein Mangel da. Da sind meine Eltern, da sind meine Freunde, da ist meine Frau und ich weiß, sie alle lieben mich von Herzen und sie investieren sich in mich und tun alles, damit es mir gut geht und dennoch werden sie nie meine tiefsten Bedürfnisse stillen können. Dasselbe gilt auch umgekehrt. Ich selbst bin auch nicht in der Lage, so sehr ich mich anstrenge und versuche, meine Mitmenschen zu lieben, meine Eltern, meine Geschwister, meine Frau und Freunde vollkommen zu lieben. Und wer versucht, sich selbst aus eigener Kraft zu lieben, der wird scheitern. So wie Narziss an der Wasserstelle. Und nur der, der unser Herz geschaffen hat, nämlich Gott selbst, kann unsere tiefste Sehnsucht nach Liebe stillen. Gott allein kann unseren Mangel ausfüllen. Und der Kirchenvater Augustin sagte, mein Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Und mein Herz wird so lange unruhig bleiben, bis ich nicht endlich erlebt und erfahren habe, was es bedeutet, von Gott grenzenlos geliebt zu werden. Ich muss es an mir geschehen lassen. Sich selbst zu lieben bedeutet, sich von Gott lieben zu lassen. Selbstliebe ohne Gott ist bestenfalls eine Art Autosuggestion, dass ich mir etwas einbilde, das aber keine Folgen hat. Und genau deshalb sind wir herausgefordert, wir sind eingeladen von Gott, uns von Gott lieben zu lassen. Und so ruft Gott uns in seiner leisen, ja auch mit seiner sanften Stimme zu, wie wir es in Jeremia 31,3 lesen, ich habe dich je und je geliebt. Du bist wertvoll und geliebt, weil ich dich geschaffen habe. Du bist mein geliebtes Geschöpf. Ich habe dich nach meinem Ebenbild geschaffen. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. An einer anderen Stelle lesen wir Johannes 3, Vers 16. Und dieser Vers wird zu Recht als goldener Vers der Bibel bezeichnet. Denn so sehr hat Gott die Welt, nämlich dich und mich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und weil Gott dich und mich liebt, hat er seinen Sohn gesandt, damit wir seine Liebe erfahren dürfen. Und wir haben es vor einigen Wochen gefeiert. Karfreitag und Ostern, das Kreuz, Wir haben eigentlich gefeiert, dass Gottes Liebe zu uns gekommen ist. Wir haben die Liebe Gottes gefeiert. Und so wie Gott alle Menschen liebt, ruft er auch dir heute Morgen zu: Ich liebe dich. Wenn Gott dich liebt, wie kannst du dich selbst hassen? Wenn du ihm so viel wert bist, dass er für dich seinen Sohn gesandt hat, wie kannst du meinen, du taugst nur für einen Fußabtreter? Und wenn er sagt, er hat dich wunderbar gemacht, wie kannst du weiterhin der Lebenslüge glauben, du seist hässlich? Wenn Gott dich liebt, wieso fällst du immer wieder auf die Lüge rein, die sagt, beweise, dass du es wert bist, geliebt zu werden? Und ich bin davon überzeugt, sich selbst zu lieben, ist in erster Linie nicht ein Gefühl. Ja, es ist natürlich ein Gefühl der Selbstannahme, es ist aber in erster Linie eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die heute entschlossen getroffen werden will, nämlich die Entscheidung, sich von Gott lieben zu lassen. Und wer sich von Gott geliebt weiß, kann sich auch selber lieben. Das ist das Geheimnis. Wie dich selbst funktioniert nur, wenn ich es zulasse, dass Gott mich liebt. Und wer sich von Gott geliebt weiß, kann zusammen mit dem Psalmbeter beten, Psalm 139, Vers 4, Herr, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Und vielleicht sollten wir es uns zu einer Angewohnheit machen, diesen Psalm jeden Tag zu beten. Jeden Tag, wenn wir uns vor den Spiegel stellen, uns mustern von oben bis unten, dass wir beten, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Sich jeden Tag neu daran zu erinnern. Jeden Tag neu in Gottes Gegenwart zu kommen, um das uns sagen zu lassen. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und am Schluss bleibt noch die eine Frage: Wen siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Amen. Ich bete. Herr, wir leben in einer Welt, die uns weismachen möchte, dass wir uns beweisen müssen. Dass wir beweisen müssen, dass wir wertgeachtet sind, dass wir liebenswürdig sind. Herr, aber du sagst etwas völlig anderes. Du sagst, du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe und zwar in meinem Bild geschaffen habe. Herr, und du siehst die vielen Menschen, mich selbst eingeschlossen, wie wir selbst an uns hadern, wie wir selbst oft mit uns selbst nicht klarkommen und Probleme haben, mit unserem Aussehen, damit, dass wir nicht so gut sind wie andere, dass andere erfolgreicher sind, dass andere reicher sind. Herr, und ich bitte dich, dass du uns diese Abhängigkeiten wegnimmst, dass du uns davon befreist und dass wir lernen, es zuzulassen, uns von dir lieben zu lassen. Ich bitte dich, hilf uns. Das bitte ich für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du uns liebst und uns als deine geliebten Kinder ansprichst. Amen.